Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Ich möchte kurz beten. Herr, ich danke dir, dass wir uns heute hier in deinem Namen versammeln können. Herr, und ich danke dir auch dafür, dass du mitten unter uns bist, so wie du es uns zugesagt hast. Herr, nun bitte ich dich für dein Wort. Segne es. Lass es heute hier erklingen. Senke es tief in unsere Herzen und mache uns fähig, dich zu lieben. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. In Christi Namen. Amen. Ein nordamerikanischer Indianer aus dem Inland kam das erste Mal in seinem Leben an das Meer. Er stand da und war überwältigt. Das Meer, wie sich das Licht in den Wellen bricht, wie der Wind über das Meer fegt, weht, wie die Wellen sich am Ozean brechen, wie mein Headset von meinem Kopf fliegt. Und zurück zum Meer. Und so stand der Indianer am Strand mindestens eine Stunde und war überwältigt von der Größe, von der Macht und von der Schönheit des Meeres. Schließlich wandte er sich an seine Begleiter und sagte: Ich hätte gerne einen Krug. Ein Krug? Also gaben sie ihm einen Krug. Nahm er den Krug, ging ins Meer und schöpfte Meerwasser heraus. Und fragten sie ihn: Was möchtest du denn mit dem Meerwasser? Das möchte ich meinen Brüdern und Schwestern im Inland zeigen, denn sie haben das Meer noch nie gesehen, damit sie wissen, wie es ist. Liebe Brüder und Schwestern in Christi, jetzt stehe ich hier und das, was ich mithabe, ist ein Krug voll Wasser. Nicht mehr und nicht weniger. Denn eine Predigt über den Heiligen Geist ist eine Predigt über Gott. Denn der Heilige Geist ist nicht nur ein Aspekt von Gott oder eine besondere Wirkung. Der Heilige Geist ist eine Person und Gott selber. Es gab mal eine Richtung in der Theologie, das ist lange her, im ersten Jahrhundert nach Christus, die sogenannten Modalisten. Die behaupteten, dass der Heilige Geist nur eine Erscheinungsform Gottes ist. Aber das ist nicht der biblische Befund. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist eine Person ist, die Intellekt, Gefühle und einen Willen hat. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte im Kapitel 8, bei der Bekehrung des Äthiopiers, darauf berufen sich die äthiopischen Christen bis heute, das war ihr Start. Da heißt es in Vers 29, da sprach der Geist zu Philipp, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da wird von einer Person gesprochen, die zu Philipp kommt und ihm sagt, tritt hinzu. Und der Heilige Geist ist Gott selber, denn er ist ewig. In Hebräer 9,14 wird vom ewigen Geist gesprochen. Er ist allmächtig. In Lukas 1,35 wird von der Zeugung Jesu durch den Geist gesprochen, der allmächtig ist. Und der Heilige Geist ist überall präsent. So beschrieben im 139. Psalm im 7. Kapitel. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Er ist allwissend. Zum Beispiel in 1. Korinther 2,10. Denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und nicht zuletzt wird der Heilige Geist in der Bibel Gott genannt. So zum Beispiel in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel. Da geht es um den Betrug von Sapphira und Ananias. Die hatten ein bisschen was beiseite gebracht. Dort finden wir im 3. Kapitel ausgesagt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast. Und 2 Verse später, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott. Naja, jetzt stehe ich immer noch mit meinem kleinen Krug Wasser hier vor euch. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann sinkt mir doch so ein bisschen der Mut. Und ich komme mir klein und unbedeutend vor. Angesichts der Größe und Herrlichkeit Gottes, der auch der Heilige Geist ist, kann einen vor so einer Predigt schon der Mut verlassen. Aber ist es nicht so, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit? Also halte ich meinen Krug noch einmal hoch und vertraue mich der Führung des Heiligen Geistes an und folge ihm, wohin er meine Gedanken lenkt, und lasse mich von ihm durchwehen. Und dabei bin ich auf drei zentrale Aspekte des Heiligen Geistes gestoßen, drei Aussagen. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Oder durch wen? Der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Ein Geist der Ordnung. Schon am Anfang der Bibel ist der Geist hier Ruach genannt oder Ruach Elohim, der Geist Gottes, genannt anwesend. Er ist ein schöpferischer Geist. In der Bibel steht geschrieben, jeder kennt die Stellen, dass die Erde wüst und leer war. Im Hebräischen steht hier Tohu Wabohu. Ist es nicht bis heute so, dass wenn wir irgendwo reinkommen, in das Kinderzimmer zum Beispiel, sagen, was herrscht denn hier für ein Tohuwabohu, möchtest du nicht aufräumen? Kinder hören das nicht gerne, aber ich habe mir die Worte gemerkt, bevor ich die Bibel kannte, wusste ich, was ein Tohuwabohu ist. Ging es Ihnen auch so? Der Schöpfungsprozess bringt das Ungeordnete in eine Ordnung, die göttliche Ordnung. Und der Geist ist ein Schöpfergeist. Er schafft Ordnung. Das tun wir doch alle, wenn wir etwas herstellen. Ein Kuchen backen. Aus Mehl, Eiern, Butter, alles ungeordnet. Wer war gestern auf der Hochzeit und hat die schöne Ordnung gesehen, die aus einem Tohuwabohu von Ingredienzien entstehen kann? Oder nehmen wir zum Beispiel mal so einen Krug aus Ton oder aus Glas. Ist es nicht so, dass wir eine ungeordnete Masse in eine Ordnung bringen, eine Form, die wir uns vorher im Geist vorgestellt haben? Von der materiellen Form vor der materiellen Form ist die geistige Form. So funktioniert nun einmal ein Schöpfungsprozess. Ohne eine Vorstellung von dem, was geschaffen werden soll, kann ich doch die ungeordnete Masse nicht in Form bringen. Deshalb war am Anfang auch das Wort und nicht die Materie. Deshalb ist der Schöpfungsprozess ein Ordnungsprozess, der zunächst die Ordnung im Geist voraussetzt. Nur ein geordneter Geist kann die materielle Ordnung schaffen. Und nur der Heilige Geist kann die göttliche Ordnung herstellen. Im Paradies hatte Gott eine Ordnung für uns vorgesehen, in der wir mit ihm leben sollten. Dabei hatte jeder seinen Platz und seine Aufgabe. Jeder hatte seine Gabe. Eine gute Ordnung. Aber, wie es eben so ist, der Mensch wollte sein wie Gott und hat vor allen Dingen seine Ordnung verlassen. Die Folgen kennen wir. Der Mensch in seiner Unvollkommenheit entscheidet nun plötzlich zwischen Gut und Böse. Eine Gabe, die uns nicht zugedacht war. Und das schafft natürlich eine eigene menschliche Ordnung und macht uns vor allen Dingen blind für die göttliche Ordnung. Wie funktioniert nun so eine menschliche Ordnung ohne den Heiligen Geist? Gar nicht. Gar nicht. Und deshalb hat Gott auch beschlossen, wir vernichten die Menschheit durch Wasser. Einen hat er übrig gelassen. Und es gab mehrere Stellen, an denen Gott aufgeben wollte und sagen wollte, wir geben auf. Das hat keinen Sinn. Wieso fallen die Menschen immer wieder ab? Wenn ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, dann kann ich auch bewerten. Dann kann ich mich vergleichen mit anderen. Und so funktioniert das. Kain und Abel, wo fängt es denn an? Ach, was soll denn das, Gott? Du nimmst immer das Opfer an vom Abel und von mir nicht? Glaubst du, der ist besser als ich? Ich räume ihn weg. Ist es nicht so? Warum hat der mehr Erfolg als ich? Warum ist das ein toller Prediger? Warum muss ich stottern? Der Mensch selbst entscheidet, was gut und böse ist. Und ja, bevor wir das Wort nicht hatten, bevor Gott uns nicht gesagt hat, du sollst nicht töten, woher sollten wir es denn wissen? Also töten wir. Und was dann passiert, ist nur Chaos. Und wir sind ja wieder an einer Stelle, wo die menschliche Ordnung über die göttliche Ordnung gestellt wird. Zum Beispiel bei Philosophen Friedrich Nietzsche. Gut ist, was mir nützlich ist. Oder zum Beispiel Adolf Hitler. Wir brauchen Gott nicht. Wir stellen eine eigene Ordnung ein. Und was haben wir? Chaos, Tod und Vernichtung. Der Mensch ist blind. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das heißt nicht, dass er auf seinen Weg geht. Ein jeder denkt nur an sich. Wir irren durch die Schöpfung und vernichten alles um uns herum. So ist das eben leider. Zum Glück kann Gott das nicht mit ansehen. Wir tun ihm leid. Und deshalb wirkt der Heilige Geist, um die Menschen wieder zur göttlichen Ordnung zu führen. Gott erwählt sich ein Volk, das Volk ist blind, das Volk irrt ab. Und er schickt Richter. Von allen Richtern in der Heiligen Schrift ist ausgesagt, dass sie was hatten? Den Heiligen Geist. Von König David ist im Buch Samuel im 16. Kapitel, im 13. Vers davon die Rede. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Und wir wissen, wie der Geist sich bei David und den Richtern auswirkt. Sie führen das blinde Volk Gottes durch den Geist, der in ihnen ist, wieder zur Ordnung. Jedes Mal. Sie verschwinden, das Volk weicht ab, sie kommen wieder. Sie können durch den Heiligen Geist die Ordnung für ihre Mitmenschen aufrichten. Und wir können in der Bibel mitverfolgen, dass es auch immer wieder Könige und Führer gibt, die den Geist Gottes nicht hatten. Und was passiert? Die Ordnung geht verloren. Das Volk fängt vom Glauben ab und verfällt in Unordnung. Deshalb hat Gott noch eine zweite Instanz berufen, die den Geist Gottes haben, die Propheten. Und auch diese wollen durch mahnende Worte die Umkehr zur göttlichen Ordnung bewirken. Und dabei stellt Gott uns bei Jeremia etwas Besonderes in Aussicht. In Jeremia 31 heißt es, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Volk sein, ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Wie geschieht dieses ins Herz schreiben? Dies geschieht durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an alle gläubigen Christen. So bezeugt in der Apostelgeschichte. Wie ist das geschehen? Zunächst kam unser König und Herr Jesus Christus in die Welt, von dem bezeugt ist, dass er den Heiligen Geist hat, ja, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Eine Parallele zu den Anführern und Königen in der Richterzeit, aber nun rein und nun nicht zeitlich begrenzt, sondern für die Ewigkeit. Er schickt den Heiligen Geist zu uns als Tröster und als Garant der göttlichen Ordnung. In den johannischen Abschiedsreden wird der Geist charakterisiert als anderer Beistand, griechisch Parakletos, oder als Geist der Wahrheit. als nachösterliche Gabe des Erhöhten an die Gemeinde, der die Kontinuität der Lehre Jesu gewährleistet. Er tröstet die Jünger und zeigt ihnen, dass sie in Wahrheit nicht verwaist sind. Johannes 14, 18. Er erinnert und lehrt sie, Johannes 14, 26, und bewahrt sie im rechten Glauben, Johannes 16, Verse 9 bis 11. Damit sind wir in unseren Herzen überhaupt erst fähig, die göttliche Ordnung einzuhalten und aufzurichten. Es gilt natürlich in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde. Und ähnlich wie im Paradies hat jeder in der Gemeinde seine Aufgabe und ist dafür mit einer speziellen Gabe ausgestattet. Aber diese Gabe dient nicht ihm, sondern zur Aufrichtung der gewollten Ordnung, der göttlichen Ordnung. Paulus hat dies im Brief an die Korinther klar und eindeutig so beschrieben. Ohne den Heiligen Geist sind wir also nicht in der Lage, die Ordnung einzuhalten. So ist der Geist auch für die Gemeinde ein kreativer Geist. Er erhält die Gemeinde in der göttlichen Ordnung. Und wenn Unordnung entsteht, dann ist es der Heilige Geist, der die Ordnung wieder aufrichten kann. Wir Menschen können das nicht aus eigener Kraft. Es ist kein Zufall, dass der Ungeist, der Widersacher, Diabolos genannt wird. Griechisch der Durcheinanderwerfer, der Verwirrer, der Verleugner. Er versucht, diese Ordnung zu zerstören. Und er tut dies geschickt durch den Vergleich und die Bewertung mit den anderen. Durch das Nichtbenutzen der Gaben. Esau zum Beispiel wurde von Gott verdammt, weil er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hat. Damit kann Gott nicht leben. Das möchte er nicht. Durch den Neid, durch das Streben nach Gaben, die man nicht hat. Und auch, indem wir menschliches Wissen über die Bibel stellen. Ja, wieder vergleichen und bewerten wir unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der Bibel. Da gibt es aber nichts zu vergleichen und zu bewerten. Die Bibel ist und bleibt Gottes Wort und unsere Richtschnur. Aber noch etwas. Nicht zuletzt beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte die Mission. Geleitet, an der Hand genommen vom Heiligen Geist, wird die Ordnung Gottes und die frohe Botschaft durch die Gemeinden Christi in allen Teilen der Welt verkündet und bringt damit Gottes Wort und Wille zu uns zurück und noch tiefer in unsere Herzen. Wenn also euer Leben und eure Gemeinde in Unordnung verfällt, wenn die Missionsbemühungen stocken, dann denkt daran, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Keiner, der hier sitzt, ist ohne den Heiligen Geist. Damit die Ordnung, die Gott will, immer wieder entstehen kann und nach außen wirken kann. Der Heilige Geist, ein Geist der Ordnung, aber auch ein Geist der Liebe. Vor vielen Jahren brach ein Arktisforscher zu einer Expedition in den Nordpol auf. Nach 2 langen Jahren schrieb er eine kurze Nachricht und vertraute sie einer mitgeführten Brieftaube an. Machte sich fertig, diese auf ihren viele hunderte Kilometer dauernden Weg nach Norwegen zu schicken und losfliegen zu lassen. Der Forscher schaute sich in der eisigen Arktiswüste um. Und es war nichts zu sehen. Kein einziges lebendes Wesen, nichts als Eis und Schnee und nicht endende bittere Kälte. Er hielt den zitternden kleinen Vogel einen Moment in seinen Händen und dann entließ er ihn in die eisige Kälte. Der Vogel umpreiste ihn noch einmal 3-mal und dann flog die Taube hunderte von Kilometern über vereiste Ozeane und Eis, bis sie sich schließlich an der Seite der Frau des Forschers niederließ. Mit der Ankunft der Taube wusste die Frau, dass mit ihrem Mann
in der dunklen Nacht der Arktis alles in Ordnung war und er wohl auf ist. Das Kommen des Heiligen Geistes in unsere Welt markiert auch den Beginn der eigentlichen Liebe unter den Geschwistern im Glauben. Denn ohne den Heiligen Geist können wir nicht wirklich lieben. Immer wieder werden sonst unsere Gedanken und Wege in die schwarze und eisige Nacht der Sünde geführt. Und wir können nur uns sehen und nicht den anderen. Oder den anderen nur durch einen dunklen, verzerrten Spiegel. Als radikales Beispiel für die Liebe Gottes zu uns Menschen hat uns Jesus Christus gezeigt, was Liebe wirklich bedeutet. Und damit gezeigt, was Gottes Wesen wirklich ist. Im 1. Johannes 4,16 heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Durch Jesus Christus haben wir erkannt, was Liebe bedeutet und wie radikal Gott uns liebt. Aber wir müssen kurz auf die Beziehung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist sehen. Jesus Christus ist als geheiligter Körper beim Vater und wird dereinst wiederkommen. Aber in der Bibel ist an vielen Stellen von Christus in uns die Rede. In Römer 8,10 zum Beispiel ist davon die Rede, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit wegen. Und in Galater 2,20 ist davon gesprochen, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Hier wird klar, dass wenn der Geist in uns ist, dann ist Christus in uns. Und wenn Christus in uns ist, dann ist auch Liebe in uns. Denn Christus ist Gott und Gott ist die Liebe. Ja, ich weiß, natürlich nicht ausschließlich, aber es ist ein zentraler Wesenszug. Es ist der Geist, der uns Christus offenbart. Davon ist im 1. Korinther 12,3 die Rede. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Hier sehen wir klar, der in uns offenbarte Jesus wird uns durch den Geist offenbart. Und ist damit auch die Bedingung für die Liebe, die aus dem Glauben entsteht. Es ist wie die Taube in unserem Beispiel. So wie die Taube der Ehefrau von ihrem weit entfernten Ehemann kündet und sie damit weiß, dass alles gut ist, so verkündet uns der Heilige Geist unseren Herrn Jesus Christus und schafft eine innere Beziehung, die man sich als Band der Liebe vorstellen kann. Und die uns mit unserem Herrn Jesus Christus in Liebe verbindet. Und ich will nun so weit gehen und sagen, dass es ohne Christus in uns unmöglich ist, überhaupt zu lieben. Denn wie könnte man lieben, wenn man schon nicht mehr in der Lage ist, Gutes zu tun und verdorben ist? Paulus sagt im Römerbrief im 3. Kapitel im 12. Vers, alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich meine mit Liebe nicht das, was wir darunter im Allgemeinen verstehen, sondern ich meine das, was Paulus im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel beschreibt. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Ich weiß nicht, wie es euch so dabei geht. aber kein Neid? Eine Liebe, die niemals vergeht, niemals die Beherrschung verlieren, nicht taktlos sein, all das? Ich kann das nicht. Ich könnte jetzt mal einen Test machen. Bitte mal derjenige aufstehen, der das kann. Freiwillige vor? Nein. Dazu bin ich nicht fähig. Aber der Heilige Geist in mir, der mir unseren Herrn offenbart, befähigt mich, was die Liebe betrifft, über mich selbst hinauszuwachsen, wenn ich mich leiten lasse. Wenn ich ihn wirken lasse und nicht versuche, meine menschliche Vernunft dagegen zu setzen. Im Korintherbrief tadelt Paulus die Gemeinde und sagt, solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigenwillig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Lieblos. Er redet dann noch über die Geistesgaben und ja, da könnten wir noch mal 3 andere Predigten drüber halten und es würde vielleicht nicht reichen. Aber, und das ist entscheidend an der Stelle, Paulus kann sich die Geistesgaben nur durch die Liebe verbunden vorstellen und nicht anders. Denn die Liebe wird niemals aufhören, 1. Korinther 13. Und folgt dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben. Und später, alles, was ihr tut, soll von der Liebe verbunden sein. 1. Korinther 16, 4. So ist der Heilige Geist immer auch als ein Geist der Liebe zu denken. Und keine Geistesgabe kann unabhängig von der Liebe betrachtet werden. Wenn ihr also bei euch und anderen Lieblosigkeit feststellt, dann denkt daran, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Und wenn ihr eure Gaben einsetzt, dann denkt daran, dass euch durch den Heiligen Geist unser Herr Jesus Christus offenbart wird und dass keine Gabe unabhängig von der Liebe sein darf. Ein Geist der Ordnung. Ein Geist der Liebe, ein Geist der Freiheit. Der schwedische Schriftsteller Per Olof Enquist beschreibt in seinem Liebesroman Gestürzter Engel folgendes Bild. Der Erzähler beugt sich wieder über das Gesicht unter einer Glasur von Eishaut, über dem hoch ein Vogel schwebt, dessen Umrisse sich in die Eishaut schon eingeätzt haben. Er behaucht das Gesicht und streichelt es mit einer Vogelfeder. Der Eisvogel verschwand langsam, das Gesicht kam zum Vorschein und es war ich. Menschen in Eissärgen, unfähig sich zu bewegen, was für ein Bild, nahezu der Gegenentwurf zur Freiheit. Wie kann es dazu kommen? Dazu müssen wir das Doppelgesicht der Freiheit kurz betrachten, wie es der große Erich Fromm beschrieben hat. Wenn wir Menschen an Freiheit denken, denken wir da an Freiheit oder eigentlich an Unabhängigkeit? Und ist das das Gleiche? Wir stellen uns vor, dass wir dann frei sind, wenn wir unabhängig sind. Also zum Beispiel genug Geld haben, um von niemandem mehr abhängig zu sein, weder vom bösen Chef noch von irgendjemand anderem. Oder keine Familie zu haben, so denken einige. Und mal, heißt es da nicht so? Ich habe keine Familie, ich genieße meine Freiheit. Das sind doch alles bekannte Bilder. Aber folgen wir doch mal dem Pfad der hier beschriebenen Freiheit. Freiheit als Freiheit von Bindungen? Hört sich schön an, aber betrachten wir einmal einen unabhängigen Menschen. Er muss nicht in die Arbeit. Er muss sich um nichts kümmern, hat keine Familie, keine Bindung. Schade, er muss noch essen und atmen. Aber wenn er das hinter sich hat und auch nicht mehr essen und atmen muss, dann ist er endlich frei von der Atemluft, wirklich frei, dann ist er tot. Der Tod als Zustand der größten Freiheit, wer also eine solche Freiheit, die als eine Bindungslosigkeit daherkommt, anstrebt, ist auf dem Pfade des Todes. Ich weiß nicht, wer Science-Fiction-Filme guckt, in so einer Stasekammer. Das ist ein Eissarg. Noch nicht tot, aber fast. Ein Zustand der Erstarrung, der Bewegungslosigkeit und Kälte. Kommt Ihnen sowas bekannt vor? Wenn nicht, dann sind Sie wirklich gesegnet. Aber falls doch, dann haben Sie es gespürt, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist fern von einem ist. Der Heilige Geist, in der Bibel als Feuer beschrieben, bewirkt genau das Gegenteil. Er treibt an, er erweckt, er macht lebendig, eben frei, aber ganz anders gedacht. Eben nicht als Unabhängigkeit, sondern als Abhängigkeit. Als Abhängigkeit von Gott und Freiheit von uns selber, von unserem sündigen Wesen. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus: Nun ist der Herr aber der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So ist es. Hier sehen wir also eine ganz andere Aussage zur Freiheit. Nicht Unabhängigkeit, sondern Abhängigkeit. Nicht eigener Wille, sondern Gottes Wille. Wir werden frei von unserem Eigennutz, frei von unserem eigenen Willen, der doch nur durch die Sünde in den Tod führt. Wir werden durch den Geist in etwas verwandelt, das Gott wohlgefällig ist, um letztendlich in seinem Wesen aufzugehen. Paulus fährt im zweiten Brief an die Korinther fort: Und wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Dabei werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmender Herrlichkeit verwandelt. Das alles geschieht durch den Herrn, den Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit, der uns zunehmend von uns befreit und zunehmend in das Bild unseres Herrn Jesus Christus verwandelt. Das wird hier klar ausgesagt und darum geht es. Deshalb ist uns der Heilige Geist von unserem Herrn Jesus Christus gesandt worden, damit wir ihn erkennen, ihn unseren Herrn und König, damit wir frei sein können und in sein Bild verwandelt werden, damit das mit uns geschieht, was wir nicht selbst bewerkstelligen können, damit wir glauben, lieben, hoffen können. Und das ist wahre Gnade. Das ist das größte Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Der Heilige Geist wirkt in unserem Leben als ein Geist der Ordnung, der das, was in Unordnung gerät, der das, was zerbrochen ist, wieder in Ordnung bringt und uns zu Jesus Christus führt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe, der uns unseren Herrn Jesus Christus offenbart und uns zur Gottes- und Nächstenliebe fähig macht. Und er ist ein Geist der Freiheit, der uns in das Bild unseres Herrn Jesus Christus verwandelt. Und deshalb ist die Frucht des Geistes, wie in Galater 5,22 geschildert, Liebe, Treue, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Keuschheit. Kein Wunder. Wenn also Dinge in Unordnung sind, wenn die Liebe erkaltet, wenn ihr unfrei seid, dann erinnert er euch daran, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Ihr müsst nicht drum bitten, ihr habt ihn. Und lasst Gott in euch wirken, denn er ist der gute Hirte. Und wenn ihr meint, dass ihr zu schwach dafür seid, dann erinnert euch an Römer 8,26. Ebenso aber steht der Geist unserer Schwachheit bei. Denn was wir beten sollen, so wie es sich gehört, wissen wir nicht. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was das Bestreben des Geistes ist, weil er im Sinne Gottes für die Heiligen eintritt. Und das wünsche ich uns allen, dass der Heilige Geist unsere Gemeinden ungehindert durchwehen kann und für uns einsteht. Dass wir die Früchte und Segnungen einsetzen, die damit verbunden sind. Und wir als leuchtendes Beispiel in unsere Gemeinde und Umgebung wirken und andere Menschen durch das Licht, das der Geist in uns entzündet, zu uns ziehen, damit sie in göttlicher Ordnung leben können, damit sie lieben können und damit sie frei werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, erhalte eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.